Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Klaus-Rüdiger May. Seit Trumps Eingreifen in Venezuela und der Entmachtung von Diktator Nicolas Maduro ist Venezuela in aller Munde. Die Linke weinen dem Diktator 2, ARD und ZDF eine verdruckste Träne nach. Über Trumps Aktion reden alle. Über die Lage in Venezuela, über das Leben der Bürger, die Lebensverhältnisse und die Situation der Wirtschaft niemand. Das wollen wir ändern. Laut einem Bericht der UN von 2024 leben fast 82% der Venezolaner in Armut, 53% davon in extremer Armut, da sie sich nicht einmal die grundlegendsten Lebensmittel leisten können. AFP teilt mit, Zitat, der ehemals reiche Erdölstaat hat in weniger als einem Jahrzehnt einen Rückgang des BIP, also des Bruttoinlandprodukts, um 80% erlebt, was rund 7 Millionen seiner Bürger zur Flucht gezwungen hat. Die meisten Venezolaner leben von nur wenigen Dollar im Monat, da das Gesundheits- und Bildungssystem völlig marode ist und es zu akuten Strom- und Treibstoffmangel kommt. Venezuela exportiert Stahl, Aluminium und Zement. Die Landwirtschaft trägt 3% zum Bruttoinlandsprodukt bei, in ihr arbeiten 10% der Bevölkerung. Im Jahr 2018 betrug die Inflationsrate 1 Million Prozent und ähnelte damit der Lage in Deutschland 1923. Ich freue mich besonders, heute Thilo Schmitz begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Schmitz.
Hallo, Herr May.
Sie sind in der Hauptstadt von Venezuela in Caracas geboren worden und nicht nur das, Sie betreiben auch Unternehmen in Venezuela. Wie kam es dazu, dass Sie in Caracas geboren worden sind?
Meine Familie hat Bremer Wurzeln und mein Vater ist nach dem Krieg, nach einer kaufmännischen Ausbildung 1955 als junger Mann mit 21 Jahren nach Venezuela ausgewandert, weil dort ein Onkel von ihm wohnte und der hat ihm ein Jobangebot gemacht.
Und dann ist er dort geblieben?
Dann ist er dort geblieben, dann hat er 22 Jahre für seinen Onkel gearbeitet und dann hat er sich selbstständig gemacht, hat sich in ein alteingesessenes, deutschstämmiges Unternehmen eingekauft und das hat er dann bis die Mitte der 90er Jahre weiterentwickelt. In der Zwischenzeit bin ich in Venezuela geboren, bin dort aufgewachsen, habe dort an der deutschen Schule Abitur gemacht, bin dann nach Bremen gegangen, in die Heimat meiner Familie, habe dort eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann in Frankfurt Betriebswirtschaft studiert. Dann hat mein Vater mich gebeten, ob ich nach Venezuela zurückkehren würde. Andernfalls würde er das Unternehmen verkaufen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. So eine Chance bekommt man nur einmal.
Ja, und es ist Ihnen sicher nicht schwer gefallen, weil es soll doch auch ein wunderschönes Land sein.
Venezuela ist ein fantastisches Land. Venezuela ist nicht nur geografisch schön und hat schöne Strände und hat Tafelberge und hat den höchsten Wasserfall der Welt. Seine Menschen sind auch ganz besonders. Die Venezolaner sind herzlich, sind lebensfroh und sind positiv, optimistisch und ist eine ganz besondere Menschengruppe. Ja.
Was sind das für Unternehmen, die Sie führen?
Die haben eine kleine Unternehmensgruppe, die in 2 Jahren 80 Jahre alt wird. Wir sind in 3 Branchen aktiv. In der einen Branche, da geht es um Schulprodukte und Büroartikel, die wir aus der ganzen Welt importieren nach Venezuela. Wir haben auch eine Fabrik vor Ort und vertreiben das an den Einzelhandel in Venezuela. Das ist die eine Firma. Die andere Firma importiert Lebensmittel. Das sind Nischenprodukte, es sind Lebensmittel, die glutenfrei, zuckerfrei, laktosefrei sind. Und die dritte Firma ist eine Medizintechnikfirma, wo wir ca. 20 europäische Unternehmen, Medizinunternehmen in Venezuela vertreten und an Krankenhäuser und Ärzte vertreiben.
Dann haben Sie mit Sicherheit einen guten Einblick in das Gesundheitswesen von Venezuela.
Das ist richtig.
Und auch was das Bildungswesen betrifft. Vielleicht fangen wir damit an. Und zwar, wie würden Sie denn das Gesundheitswesen in Venezuela einschätzen?
Es gab in Venezuela bis 2014 eine sogenannte Devisenbewirtschaftung. Das heißt, sie konnten günstige Devisen, günstige Dollars einkaufen und damit Importe machen. Das ist deshalb relevant, weil bis 2014 sämtliche Ärzte und Kliniken und öffentliche Krankenhäuser sich mit der letzten Technologie sehr günstig hat eindecken können. Seit 2014 gibt es das nicht mehr, diese Devisenbewirtschaftung. Das heißt, jegliche Medizintechnik oder Medizinprodukte müssen sehr teuer eingekauft werden, international. Davor haben sehr viele zurückgescheut. Das heißt, aus heutiger Sicht kann ich bestätigen, dass das durchschnittliche Alter der Medizintechnik in Venezuela zwischen 12 und 14 Jahre alt ist. Und das ist für ein Auto schon erheblich, aber bei Medizintechnik ist das fast tödlich.
Was ist da passiert 2014? Warum hat die Devisenbewirtschaftung dort aufgehört und was kam stattdessen?
Das hat was mit der Menge an Devisen zu tun, die das Land zur Verfügung hat. Wenn Venezuela viel Erdöl verkauft, dann gibt es viele Einnahmen an Erdöl, dann ist die Zentralbank voll mit Devisen und dann können diese Devisen auch verteilt werden oder an die Unternehmer abgegeben werden. Wenn dieser Devisenhahn aber stoppt, dann muss die Regierung aufpassen, was sie mit den wenigen Devisen machen, die sie haben. Und deshalb ist der Zugang zu Devisen für die lokale Wirtschaft gebremst und teilweise ganz gestoppt worden.
Ja, aber warum waren dann plötzlich keine Devisen mehr da?
Das hat direkt was mit dem Erdölexport zu tun. Und das hat was mit Sanktionen zu tun. Das hat was mit der Isolierung Venezuelas zu tun von den Weltmärkten. Dahinter stecken politische Gründe, aber ich bin kein Politikwissenschaftler und auch kein Experte, aber ich weiß, dass seit 2014 oder auch schon früher, seit 2012, die Welt, Europa, vor allem USA, natürlich sehr kritisch Venezuela gegenüber gewesen ist und deshalb Sanktionen gegen venezolanische Firmen ausgerufen wurden, bis hin zu einem Generalembargo, das sich dann 2015, 16 und 17 zugespitzt hat.
Ist es denn nicht so, dass die Erdölindustrie verstaatlicht worden ist?
Die Erdölindustrie war schon immer staatlich eigentlich, aber da muss man etwas weiter zurück in die Geschichte des Erdöls gehen. Mhm. In Venezuela ist 1914 zum ersten Mal Erdöl entdeckt worden mit ganz großen Investitionen, vor allem der Amerikaner. Und das hat sich sehr gut entwickelt über die Jahre. Venezuela ist praktisch abhängig gewesen vom Erdöl, weil die Einnahmen einfach so irrsinnig groß gewesen sind, dass kein anderer Wirtschaftszweig in Venezuela auch nur in die Nähe gekommen ist, um dem Ganzen Konkurrenz zu machen. Das heißt, Erdölnahmen waren immer relevant, waren immer präsent. Dann kam Hugo Chavez an die Macht 1999, der dann sämtliche Verträge erstmal in Frage gestellt hat. Im Grunde genommen so ein bisschen wie Donald Trump in den USA, der auch sämtliche Verträge erstmal in Frage stellt, um sie neu zu verhandeln. In Venezuela hat Hugo Chavez auch sämtliche Verträge mit internationalen Raffinerien gestoppt oder in Frage gestellt oder neu verhandelt. Was das jetzt genau bedeutete für die Erdölunternehmen, kann ich noch nicht genau einschätzen, aber sehr viele von diesen internationalen Erdölunternehmen haben das Land verlassen. Die Rechtsstaatlichkeit von Venezuela bröckelte. Es gab sicherlich ganz viele Klagen von diesen internationalen Erdölunternehmen gegen die Regierung von Venezuela. Aber wenn Sie mit einem Land verhandeln, wo kein Rechtsstaat ist, dann haben Sie da schlechte Karten.
Hat man das nicht gesehen, hat Chavez das nicht gesehen, dass er mit diesen Maßnahmen in große wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen wird?
Wenn der Erdölpreis bei $100 ist und Sie 3,5 Millionen Barrel Öl jeden Tag aus der Erde rausholen, dann ist das so viel Geld, dass man mit Sicherheit nicht an eine Krise denkt. Das ist einfach unfassbar viel Geld und es ging ja auch dem Land sehr gut. Also wir alle hatten Angst vor Hugo Chavez 1999 und haben uns überlegt, Mensch, was kommt da? Wir müssen aufpassen. Aber ganz ehrlich, von 1999 bis sicherlich 2010, 2012 waren das ganz tolle Jahre. Ganz tolle wirtschaftliche Jahre, die wir alle genutzt haben und wo wir alle gute Geschäfte gemacht haben, wo das Land in einer vielleicht politischen Isolierung war, aber wir konnten sehr gute Geschäfte machen. Nicht Staatsgeschäfte, sondern einfach ganz normal Handelsgeschäfte mit unseren Büroartikeln, mit unseren Schulartikeln und so weiter. Es gab ein Bruttosozialprodukt per capita, was sehr hoch war, also auch im Verhältnis zu allen anderen lateinamerikanischen Ländern sehr hoch. Die harte Armut in Venezuela zu der Zeit war vielleicht bei 15% oder 20%. Aber im Grunde genommen ging es den meisten sehr, sehr gut und man konnte sehr gute Geschäfte machen.
Jetzt haben wir ja statt 15% 53%. Was ist dann passiert nach 2010? Wenn Sie sagen, also bis 2010 hatten wir auch noch unter Chavez gute Geschäfte gemacht, da lief die Wirtschaft noch. Denn auch Chavez war nicht sehr angesehen in der westlichen Welt. Also was ist da passiert?
Wenn Sie ein Land haben, das nahezu zu 90% vom Erdöl abhängig ist, dann lassen Sie allen anderen Wirtschaftssektoren eigentlich, geben Sie dem keine Priorität und es ist nicht wichtig. Und wenn dann der Erdölpreis sinkt, zum einen, und zum anderen, wenn die Investitionen nicht mehr stattfinden, um diesen Erdölfluss weiterzuentwickeln, dann sinkt die Förderquote und bei kleinerem Preis sinken die Einnahmen. Und dann haben sie ein Problem, das man ganz klar erkennen konnte. Die Einnahmen sinken, dann musste gespart werden, dann wurde an den falschen Stellen gespart, dann reden wir über Misswirtschaft. Und wenn man zu dem Ganzen auch noch Korruption hinzufügt, dann ist das eigentlich ein tödliches Szenario.
Können Sie das ein bisschen stärker ausmalen, was man zu verstehen hat, speziell in Venezuela unter Korruption und Misswirtschaft?
Misswirtschaft kann man erkennen, wenn Sie zum Beispiel alle wichtigen Mitarbeiter der Erdölgesellschaften durch Militärs ersetzen. Da muss man sich nicht wundern, ein Militär ist kein Erdölexperte, kann das gar nicht sein. Aber wenn Sie diesen Jungs Verantwortung geben, dann kann daraus eigentlich nichts Gutes werden. Sie brauchen, um die Erdölindustrie in jedem Land der Welt zu entwickeln, brauchen Sie gut ausgebildete Experten, die wirklich wissen, von was sie reden und nicht, ich nenne es mal, kleptokratische Militärs, die in erster Linie vielleicht sich selber bereichern wollen.
Welche Schichten haben denn Chavez und vor allen Dingen welche Schichten haben denn Maduro oder welche Gruppierungen getragen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Hugo Chavez hat dem Volk aus dem Herzen gesprochen. In seinem Wahlkampf bis hin zu seinem Sieg 1999 hat er ganz große Massen der Bevölkerung hinter sich gehabt. Er hat vor allem der armen und unterdrückten Bevölkerung, die vielleicht über Jahre von den vorherigen Regierungen übersehen wurde, den hat er aus dem Herzen gesprochen. Und den hat er versprochen, dass er ihnen wieder Wohlstand geben wird. Oder dass er den Wohlstand gerecht oder gerechter verteilen würde. Das ist natürlich absolut populistisch, diese Herangehensweise. Aber sie hat gezogen. Und er hat sehr, sehr viele Folger gehabt. Und die Wahlen 1999, die hat Hugo Chavez auch nicht korrupt gewonnen, sondern die hat da ehrlich gewonnen. Also da gibt es keinen Zweifel. Was danach passiert, ist vielleicht was anderes. Aber er hat dem Großteil der Bevölkerung, ich sag mal den 70%, 75% eher ärmeren Bevölkerung, den hat er eine optimistische, eine bessere Zukunft versprochen und er hat ihnen Priorität zugesichert.
Ich bleibe ein bisschen dabei, weil mich interessiert dieser Kipper. Also was ich wirklich noch nicht verstehe, wie ein so rohstoffreiches Land, also vor allen Dingen Erdöl, dann so arm werden kann. Und wenn das erstmal in den Anfang 2000er Jahren, also bis 2010, anscheinend ganz gut gelaufen ist, warum kippt das Ganze da? Ist es denn so, dass dann schon bei Chavez angefangen hat, dass Militärklicken immer stärker in die gesellschaftlichen Führungs- und wirtschaftlichen Führungspositionen gekommen sind?
Das ist so, ja. Also ganz klar, Venezuela hat ein sehr großes Militär. Wir haben im Moment 2000 Generäle, das muss man sich mal vorstellen. Welches Land braucht 2000 Generäle? Die sind im Laufe der Zeit natürlich gewachsen und brauchten, ich sag mal, eine Auszeichnung und einen Job. Aber wenn man sich die letzten 20 Jahre anguckt, auf Ihre Frage zurückzukommen, was ist da eigentlich passiert? Dann kann man feststellen, dass die absolute Abhängigkeit vom Erdöl und das Ignorieren von sämtlichen anderen Industrien natürlich tödlich ist. Sie haben, wenn der Erdölpreis sinkt und das Land mit Sanktionen belegt ist, sodass sie das, was sie fördern, auch nicht verkaufen können. Wenn hinzukommt, dass mit absolut fehlender Kompetenz nicht richtig investiert wird oder weiter investiert wird, wenn sämtliche Verträge mit internationalen Erdölunternehmen und Konzernen gestoppt werden, wenn der Rechtsstaat zerstört wird, wenn internationale Unternehmen das Gefühl haben, dass sie sich nicht mehr juristisch durchsetzen können, auch wenn sie Recht haben, dann führt das einfach zu einer katastrophalen Situation. Ich habe vorhin genannt das Thema Devisenbewirtschaftung bis 2014 und da gab es Abkommen zwischen internationalen Konzernen und der venezolanischen Regierung. Unternehmen wie Lufthansa, wie Siemens, viele große deutsche Konzerne hatten dort klare Abmachungen mit der Regierung. Sie hatten Versprechen von der Regierung, was die Regierung dann nicht eingehalten hat. Und da konnten Unternehmen wie Lufthansa oder Siemens auch am Ende nicht viel machen. Sie haben da extrem viel Geld verloren. Wir reden von Hunderten von Millionen von Dollar, die da verloren sind. Und wenn Sie in einer solchen Situation sind als Unternehmen, dann verlassen Sie das Land und wollen mit diesem Land bis auf Weiteres nichts mehr zu tun haben. Wenn Sie sich vorstellen, die ganzen Turbinen der Wasserkraftwerke in Venezuela, wenn ein Großteil der Stromversorgungsinfrastruktur in Venezuela von Unternehmen wie Siemens installiert und geliefert worden sind und dieses Unternehmen das Land verlassen hat oder zum großen Teil verlassen hat, wer soll denn diese gesamte Infrastruktur instand halten? Wie soll das funktionieren? Das passiert nicht. Insofern, auf allen Ebenen in der Industrie in Venezuela gibt es einen Zerfall der Infrastruktur, den die Regierung nicht aufhalten kann oder nicht aufhalten konnte, weil das Geld fehlt. Wegen Korruption, weil die vielen, vielen Beamten und Militärs, die dort Jobs hatten, Verantwortung hatten, wo am Ende das Geld geblieben ist oder wo ein Großteil dieses Geld geblieben ist, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren langsam herausfinden. Und da gibt es sicherlich auch Forschungsarbeiten dazu. Sicher ist, es ist mit Sicherheit nicht bei der Infrastruktur, es ist nicht bei der Erdölwirtschaft angekommen.
Wie würden Sie die Gründe dafür einschätzen? Ich verstehe das auch so, dass es schon bei Chavez angefangen hat, aber bei Maduro dann System geworden ist, beziehungsweise sich verstärkt hat, das Ganze. Ist das Ignoranz? Ist das sozialistische Ideologie? Wir wissen ja von Maduro, dass er von Castro gelernt hat, dass er in Kuba gewesen war, bevor er nach Venezuela zurückgekehrt ist. Spürte man dann unter Chavez oder Maduro in der öffentlichen Diskussion eine sozialistische Indoktrination?
Sagen wir so, ich habe erlebt, dass Hugo Chavez mit Sicherheit keine bösen Absichten hatte in Venezuela. Ich glaube, der war überzeugt von einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Er war davon überzeugt, dass in einer bipolaren oder multipolaren Welt ein Land wie Venezuela eine Daseinsberechtigung hat, ein Mitspracherecht hat, dass eine Welt nicht von USA oder von Europa oder von wenigen dominiert sein darf und dass das Volk ein Mitspracherecht hat. Ich würde mal davon ausgehen, dass seine Intentionen gut waren und die ersten Jahre, auch wenn es für uns als Unternehmer und als Leute, die wir da gelebt haben, sehr unsichere Zeiten waren, weil keiner von uns wusste, wo die Reise hingeht und was wir zu erwarten haben. Aber ich würde mal sagen, seine Grundintentionen waren gut. Ob es ein guter Ansatz war, insgesamt ein Land nach vorne zu bringen mit einem sozialistischen Hintergedanken, darüber kann man schmunzeln. Aber er ist nicht an die Macht gekommen, um das Land zu berauben oder um seinen 100 engsten Verbündeten Geld zu verschaffen. Das war nicht sein Ansatz, sondern er hat es gut gemeint, dass das so nicht umsetzbar ist und war. Und dass die Menschen eben vor allem an sich selber denken, auch die Beamten. Und dass Korruption und wahnsinnig viel Geld geklaut ist in dieser Zeit. Damit hat er vielleicht so nicht gerechnet oder er hat versucht, es zu kontrollieren, aber es ging nicht. Und als Hugo Chavez dann gestorben ist, ich glaube, das war 2013, da hat Nicolas Maduro die Macht übernommen und Nicolas Maduro ist nicht vom selben Holz wie Hugo Chavez gewesen. Dass er nun Busfahrer war und aus der Gewerkschaftsecke kommt, sag mal so, darüber kann ich nicht viel sagen, ob das jetzt alles stimmt oder nicht. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber der hatte nicht dieselbe Vorbereitung und nicht dieselbe Ideologie wie Hugo Chavez. Und der hat sicherlich seine Versuche gemacht, aber unter ihm hat er die Kontrolle verloren über dieses Land und die Korruption wurde noch größer und die Misswirtschaft wurde noch größer und das Vertrauen vor allem von internationalen Unternehmen in Venezuela ist komplett verloren gegangen. Und das können sie gar nicht wieder aufbauen, dieses Vertrauen so schnell. Das könnte jetzt klappen, aber das ist verloren gegangen. Und es gibt, ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren hat kaum ein Unternehmen in Venezuela investiert. Einfach nur, weil der Rechtsstaat nicht da ist und weil die Rahmenbedingungen nicht da waren.
Wie würden Sie denn die Stimmung in der Bevölkerung unter Maduro beschreiben?
Ja, das muss man natürlich auch so ein bisschen in der zeitlichen Schiene sehen. Ein Thermometer dieser Zustimmung oder Nichtzustimmung konnten wir bei den Wahlen im Juli 2024 erkennen, wo die Opposition komplett geeint unter einem Kandidaten, was sowieso per se schon schwierig ist, wenn sie das ganz linke Spektrum und das ganze Rechtsspektrum und alle Oppositionskandidaten alle unter einen Hut bringen, dann können Sie sich vorstellen, was das für eine Koalition ist im Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz, die haben sich alle geeint und die Opposition hat, so die Informationen aus der Presse, die ich auch sehe, hat 70% der Stimmen für sich bekommen, womit Maduro und seine Gefolgsleute nur 30% der Stimmen bekommen haben. Und das ist ein Thermometer, das man interpretieren muss. Das ist ein ganz klares Zeichen. In jedem anderen Land der Welt wäre so eine Regierung abgewählt gewesen. Dass es in Venezuela nicht passiert ist, das wissen wir alle, das ist ein Teil eines autoritären Regimes. Aber ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren hat die Bevölkerung in Venezuela ist zunehmend verarmt. Wir sehen es im Moment auch im Iran. Die Bevölkerung, wenn sie nichts zu fressen hat und wenn sie verarmt und wenn die Aussichten schlecht sind, dann protestieren sie, gehen auf die Straße und fangen an, Rabatz zu machen. Genau das ist ja auch in Venezuela passiert in den letzten 10 Jahren. Die Menschen waren so frustriert, dass sie auf die Straße gegangen sind. Und zwar nicht nur eine Mittelschicht oder die Oberschicht, sondern aus allen Volksschichten in Venezuela sind die Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. Und wenn dann in diese Menschenmengen reingeschossen wird, und wenn dann Demonstranten festgenommen werden, und wir reden von um die 10.000 bis 20.000 politisch motivierten Festnahmen in den letzten 10 Jahren, dann können Sie sich vorstellen, dass da niemand mehr auf die Straße gehen möchte, um zu protestieren. Und deshalb erscheint es in den Medien außerhalb von Venezuela so, als wenn das Land in absoluter Ruhe wäre. In Wirklichkeit ist es ein völlig unterdrücktes Volk, das sich einfach nichts mehr traut.
Jetzt die Maßnahme von Trump, Maduro einfach festzunehmen, vor Gericht zu stellen, könnte jetzt Änderung bringen.
Absolut. Ich würde sagen, das ist ein nicht umkehrbarer Prozess, der da jetzt gestartet hat.
Wird Maduro ja angeklagt, also auch in Verbindung mit dem Drogenhandel. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Drogenhandel ein Wirtschaftszweig ist in Venezuela?
Jein. Er ist mit Sicherheit kein Wirtschaftszweig in Venezuela, weil in Venezuela keine Drogen angebaut und keine Drogen verarbeitet werden. Venezuela ist ein absolutes Durchgangsland. Das heißt, Drogen kommen aus Ecuador, aus Peru, aus Bolivien, aus Kolumbien. Und die werden dann über die grüne Grenze nach Venezuela verfrachtet. Ich vermute mal, dass dort das Militär die Kontrolle übernommen hat, an den Grenzen zu Kolumbien vor allem. Das heißt, das Militär hatte eine logistische Funktion. Und diese Drogen, vor allem Kokain, ist von diesen Grenzen mit offiziellen Militärfahrzeugen an die Häfen von Venezuela gebracht worden, um sie dort vor allem nach Europa zu verschicken. Aus diesem Drogenhandel entsteht natürlich eine Wertschöpfung, die inoffiziell in die Kassen der Regierung gespült wurde.
Also ist da schon was dran, wenn man sagt, also Maduro ist mit dem Drogenhandel auf die eine oder andere Art verquickt?
Absolut, absolut. Ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel. Ich meine, das ist so viel Geld. Wir reden von mehreren Milliarden, von vielen Milliarden Dollar, die in dieser Wertschöpfungskette, um das mal so zu nennen, hängen geblieben sind. Davon hat das Militär sich finanziert, davon sind die Wahlkämpfe bezahlt worden. Wie gesagt, das sind alles Vermutungen von mir, aber irgendwie muss sich diese Regierung ja finanziert haben. Und wenn es aus dem Erdöl nicht gekommen ist, dann muss es woanders hergekommen sein.
Ist denn Maduro jemand, der selbstständig agierte oder ist er letztendlich von einer Reihe von hohen Militärs auch eingemauert? Also mir kommt es ja so vor, dass das eine herrschende Clique ist, die angewachsen ist in den letzten 20 Jahren.
Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Ich würde sagen, seit Nicolas Maduro Präsident von Venezuela geworden ist, gab es eine breitere Gewaltenteilung in Venezuela. Unter Hugo Chavez war das alles ziemlich klar. Unter Maduro gab es Läger in Venezuela. Es gab Läger rund um das ganze Militär. Es gab Läger rund um das ganze Thema der Colectivos. Das sind diese privaten Milizen, die bewaffnet auf den Straßen unterwegs sind. Es gab die Rodriguez-Geschwister, nicht? Delcy Rodriguez, das ist die aktuelle Präsidentin. Und Jorge Rodriguez, das ist der Präsident des Bundestages oder des Parlamentes. Es gibt Diosdado Cabello, das ist sozusagen der Innen- und Justizminister. Es gibt also verschiedene Leute, die die Macht unter sich aufteilen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch in den letzten Wochen und Monaten, dann waren die Bodyguards von Nicolas Maduro alles Kubaner. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man als Präsident eines Landes seinen eigenen Leuten nicht mehr trauen kann.
Das ist in der Tat bezeichnend. Sie haben gerade gesagt, Sie haben genannt diese bewaffneten Gruppen.
Ja, das ist ein Teil der, ich nenne es mal, dezentralen Gewaltenteilung. Das gab es bereits seit Hugo Chavez und ist dann durch Maduro und Diosdado Cabello weiterentwickelt worden. Diese Colectivos, man weiß nicht genau, wie viele es sind. Man redet von bis zu 150.000 Personen, die zum größten Teil bewaffnet in den Slums von Venezuela leben und eine Art Blockwartfunktion übernommen haben. Die Aufgabe, so wie ich es verstanden habe, ist es, das Land zu stabilisieren für den Fall, dass das Militär rebellieren sollte. Also es gibt sozusagen das Militär, sie haben die Polizei. Und für den Fall, dass einer von diesen beiden auf die Idee käme, den Präsidenten zu stürzen oder die Regierung zu stürzen, dann haben diese Jungs die Aufgabe, auf die Straße zu gehen und für, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, für Ordnung zu sorgen.
Sehr faszinierend. Das heißt, es gibt dann also noch eine Privatarmee des Präsidenten.
Ja, das ist aber absolut dezentral. Und wie die genau untereinander kommunizieren, kann ich nicht sagen. Aber es gibt sie und die sind auf den Straßen unterwegs und die sorgen für Unruhe. Und sie sind auch jede Nacht im Moment, wo wir sprechen, sind die auf den Straßen und sorgen für Unheil und wollen ihre Kontrolle natürlich nicht verlieren. Und das muss man mit einbauen in die Gesamtsituation von Venezuela. Stellen Sie sich mal vor, da wären 150.000 Menschen, die sind privat, die sind in Kleinstgruppen organisiert, die sind mit Motorrädern unterwegs, die sind aber hochbewaffnet und die folgen einer unklaren Struktur. Im Grunde genommen sind die unabhängig und kommunizieren untereinander und haben keine Weisungsbefugnis. Kriegen Sie das mal unter Kontrolle in diesem Land? Das ist gar nicht einfach.
Wer hat die denn bezahlt?
Das ist teilweise eine Art Ehrenkodex. Teilweise kriegen die Lebensmittelpakete. Teilweise kriegen die andere kleine Benefits. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber irgendwas müssen sie davon haben. Und manche Menschen, die agieren ja auch rein aus Machtgründen. Da muss es noch nicht mal Geld geben.
Sie haben die Präsidentin Rodriguez genannt. Wenn ich Sie richtig verstehe, versuchen jetzt sozusagen die Herrschenden, nachdem Maduro festgenommen worden ist, ihre Macht zu retten.
Ja, ich würde sagen, sie folgen einer relativ strengen Agenda, die von außen dominiert wird.
Können Sie das näher beschreiben?
Ja, was ich jetzt sage, ist natürlich eine reine Vermutung, weil ich bin natürlich nicht in den Verhandlungen zwischen der amerikanischen Regierung und der neuen venezolanischen Regierung dabei gewesen. Aber ich lese natürlich genau, was Marco Rubio in Pressekonferenzen sagt. Und wenn Marco Rubio sagt, dass er im intensiven Austausch mit der neuen Präsidentin von Venezuela ist, dann glaube ich ihm das. Genauso wie Nicolas Maduro ein Paket angeboten bekommen hat, um das Land zu verlassen, um eine friedliche Lösung zu finden, was er dann akzeptiert hat und die Konsequenzen dann bezahlt hat, so bin ich sicher, dass 20 oder 30 andere hohe Staatsdiener, Minister, Militärs und so weiter ähnliche Pakete bekommen haben oder Angebote bekommen haben. Und ich kann nur vermuten, dass Daisy Rodriguez als Präsidentin vom Land oder auch ihr Bruder Jorge Rodriguez als auch eine Reihe von Militärs diese Angebote wahrgenommen haben oder dabei sind, diese Angebote wahrzunehmen und zusammen mit der amerikanischen Regierung jetzt arbeiten werden. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich muss die Präsidentin Delcy Rodriguez und viele andere müssen den Spagat jetzt leisten, dass sie innenpolitisch kommunizieren, dass sie weiterhin in der Revolution Bolivariana kämpfen werden. Und dass sie natürlich alles tun werden, um Nicolas Maduro zurückzukriegen und so weiter. Das ist der innenpolitische Diskurs. Den müssen sie weitermachen, denn sonst fliegt ihnen der gesamte Regierungsapparat um die Ohren. Aber außenpolitisch müssen sie einen anderen Ton anschlagen und müssen einfach das machen, was die amerikanische Regierung von ihnen verlangt. Ich kann auch nur vermuten, was da jetzt passiert, aber ich würde sagen, die Akzente sind gesetzt. Es geht um die Erdölwirtschaft, es geht um Investitionen vor allem von amerikanischen Unternehmen. Es wird keine Investitionen der amerikanischen Regierung per se geben. Vielleicht wird es Darlehen geben. Denn wenn ich Marco Rubio wäre und ich mir Venezuela angucke, dann würde ich da jetzt alles machen, damit es da keine sozialen Unruhen gibt, sondern dass dieses Land mit einer relativen sozialen Stabilität in die nächste Phase gehen kann.
Welche politischen Kräfte gibt es denn in Venezuela und wie sehen deren wirtschaftliche Programme aus?
Kann man nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit Parteiprogramme und es gibt sicherlich 20, 25, 30 verschiedene Parteien in Venezuela, so wie es hier auch in Deutschland oder in anderen Ländern gäbe. Aber ganz ehrlich, die Opposition in Venezuela ist in den letzten Jahren so demoralisiert und so kaputt gemacht worden, dass sie alle eigentlich nur noch ein Ziel hatten, nämlich diese Regierung irgendwie abzuwählen. Und was danach kommt, das ist dann was anderes. Da gibt es kein Parteiprogramm, aus dem Sie erlesen können, dass vielleicht die Liberalen Plan A haben oder die Christdemokraten Plan B haben. Darüber kann man nicht reden. Die haben nur eine einzige Sache gemeinsam, dass sie diese Regierung abwählen wollen.
Meinen Sie, dass es zumindest mittelfristig demokratische Wahlen geben wird?
Die muss es geben. So wie ich es einschätze, wird genau das eintreffen, was Marco Rubio in seinen Pressekonferenzen erzählt hat. In einem ersten Schritt müssen die Erdölexporte kapitalisiert werden. Laut Marco Rubio gibt es zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl, die bereits gefördert wurden. die müssen nur noch verkauft werden. Nur noch, in Anführungsstrichen. Nicht? Die müssen verkauft werden. Das ist natürlich erheblich viel Geld. Dieses Geld würde die amerikanische Regierung nutzen, um es in Venezuela wieder rein zu investieren, um das Land zu stabilisieren. Das ganze Thema Erdöl ist ein erster großer Schritt, dass da stabilisiert wird, dass da investiert wird, dass das System, dass die Infrastruktur, die existiert, nicht noch weiter kaputt geht. Geschweige denn, sie wieder aufzubauen, weil das dauert Jahre. Es gibt Experten, die sagen, um die Erdölwirtschaft, um die Infrastruktur wieder auf das Niveau zu heben, wo sie vor 10 Jahren einmal war, bräuchte man 100 Milliarden Dollar. Der zweite Punkt ist, dass die Regierung, so wie sie jetzt ist, weiterarbeiten kann. Alles andere ist undenkbar. Sie können da jetzt diese Regierung nicht einfach ändern. Sie müssen sich vorstellen, in Venezuela gibt es 30 Minister, in Venezuela gibt es ein Parlament, in Venezuela gibt es Staatsanwälte, es gibt eine Wahlbehörde, es gibt Bürgermeister, es gibt Gouverneure und diese gesamten Funktionäre, ich würde mal sagen, das sind 10.000 politische Ämter, die sind zu 80% fest in der Hand von einer einzigen Partei und das ist der Staatspartei. Und wenn Sie da jetzt obendrauf einen neuen Präsidenten hinsetzen, wie zum Beispiel Edmundo González oder Maria Corina Machado, dann können Sie sich ja relativ schnell vorstellen, was diese Person in der Lage ist zu machen, nämlich gar nichts. Das heißt, der Weg hin zu einer politischen Transition ist, dass dieses Land jetzt erstmal stabilisiert wird, dass die Regierung weiterarbeiten kann unter der Doktrine der Amerikaner. Das klingt so verwerflich, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Und dann im Laufe der nächsten 1,5 Jahre, das ist meine Einschätzung, wird es irgendwann eine verfassungsgebende Versammlung geben. Das heißt, eine Versammlung, so wie es sie schon 3-mal in Venezuela gab, eine verfassungsgebende Versammlung, in der die Verfassung des Landes neu definiert wird. Direkt danach wird es Neuwahlen geben. Das ist vielleicht in Etappen, vielleicht muss erst die Regierung gewählt werden und danach müssen die Bundesländer regieren und dann vielleicht die Bürgermeister. Meine Einschätzung ist, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine politische Öffnung in diesem Land stattfindet, die am Ende in Wahlen münden und am Ende ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin das Amt übernehmen kann. Immer unter der Kontrolle der Amerikaner.
Lassen Sie uns mal in eine andere Richtung schauen. Hinter dieser Aktion von Donald Trump steckt natürlich ein großes geopolitisches und geostrategisches Orchester. Venezuela war ja, wenn man so will, das Einfallstor für die Chinesen nach Südamerika.
Ja.
Und ich denke, dass die Entscheidung von Donald Trump einzugreifen in Venezuela auch mit orchestriert ist von seiner neuen geostrategischen Politik. Und ich denke, dass es auch ein Stück weit darum ging, den Einfluss von China vor der Haustür der USA zu beschränken. Würden Sie dem widersprechen oder ist da ein Körnchen Wahrheit drin?
Ich glaube, es ist eine multifaktorielle Situation. In Venezuela haben Sie Hisbollah-Milizen. Die ganzen iranischen oder arabischen Terroristen kriegen in Venezuela Unterschlupf. Sie haben große russische Interessen in Venezuela. Es gibt enorme chinesische Interessen in Venezuela. Die sind nicht nur wirtschaftlich, sondern die sind auch militärisch. Wenn man geostrategisch sich dieses Land anguckt, wenn ich amerikanischer Präsident wäre und sehe, wie Iraner, Chinesen, Russen, Kubaner in Venezuela dieses Land von rechts nach links drehen, wäre ich auch ungemütlich. Und dann würde ich alles versuchen, um diesen Prozess zu bremsen oder zu stoppen. Gar keine Frage.
Können Sie nochmal über diese 4 das noch etwas näher charakterisieren, wie der Einfluss von China, wie Russland, wie Iran und Kuba in Venezuela agieren?
Fangen wir mal mit China an. China ist ein völlig rationell denkendes Land. Die denken Business und die überlegen sich, was haben wir davon, wenn wir in Venezuela investieren? Bringt uns das was? Und die Chinesen haben relativ schnell gesehen, dass Venezuela von Sanktionen und Embargos belegt worden ist. Und haben dort eine riesige Möglichkeit gesehen, um zu investieren. Sie haben Erdöllieferungen bekommen, sehr viele Erdöllieferungen bekommen. Sie haben dem Land Kredite gegeben. Ich glaube, die Forderungen der chinesischen Unternehmen und Regierung gegen Venezuela sind über 100 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. All das sollte in den nächsten Jahren mit Infrastrukturprojekten und vor allem Erdöl bezahlt werden. Und das hat für die Chinesen Sinn gemacht, in einem Land wie Venezuela aktiv zu sein, zu investieren und Geschäfte zu machen. Und es gibt sehr, sehr viele chinesische Interessen in Venezuela. Und das ist, ich sage mal, zunächst einmal nicht verwerflich, sondern das ist völlig legitim, dass die venezolanische Regierung auch chinesische Waffen gekauft hat und diese in Venezuela stationiert hat. Ich würde sagen, das ist ein Nebenprodukt. Im Falle der Russen ist das ein bisschen anders gelagert, weil Russland ist ja selber von einem Embargo belegt seit dem Ukraine-Russland-Krieg. Insofern musste Russland sich schon in den letzten Jahren neu positionieren, auch bezüglich auf Venezuela. Ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen in Venezuela sind nicht sehr groß. Ich glaube, Russland hat nicht besonders viel investiert in Venezuela. Russland hat Interesse am Erdöl, wie alle anderen Länder auch. Insofern, ich sag mal in Klammern, dass die Amerikaner jetzt Interesse am Erdöl von Venezuela haben und die ganze Welt in Aufruhr gerät, weil, oh Gott, die bösen Amerikaner, die Chinesen und die Russen haben nichts anderes gemacht. Und die Russen haben natürlich Interesse am Erdöl von Venezuela und am Erdgas, haben nicht besonders viel investiert und versuchen durch eigenartige Schachzüge das eigene Embargo, das für sie ausgehängt wurde, zu umgehen, zu umschiffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht? Das haben wir jetzt gerade gesehen vor ein paar Tagen, als ein Tanker im Pazifik, glaube ich, von den Amerikanern übernommen worden ist, was, ich glaube, aus Asien kam und dann Richtung Russland wollte. Das sind die russischen Interessen. Bei den Iranern ist es ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt eine sehr enge politische Verbundenheit zwischen Venezuela und Iran. Und das ist vor allem der gemeinsame Feind, das sind die USA. Und Iran ist ja auch total blockiert weltweit, genauso wie Venezuela. Und da haben sich einfach zwei Länder zusammengetan, die versucht haben, irgendwie ins Geschäft zu kommen. Aber ganz ehrlich, wenn sie iranische Landmaschinen nach Venezuela exportieren, dann ist da schon die Verzweiflung ziemlich groß. Das muss man sich mal vorstellen. Und Hisbollah und andere Terroristen, die in Venezuela Unterschlupf gefunden haben, ich würde mal sagen, das ist natürlich eine politische Machtdemonstration. In Venezuela können sie abgeschottet leben. Venezuela ist ein total kontrolliertes Land, mit chinesischer Technologie übrigens. Also jede WhatsApp, jeder Anruf, jede Textnachricht, jede E-Mail wird gefiltert, wird gescreent und wird ausgewertet. Und diese Kontrolle zu haben über ein Land ist natürlich ganz schön krass. Aber das Land kontrolliert eben diese ganzen Daten und konnte sicherstellen, dass internationale Terroristen in Venezuela ruhig leben können.
Russland muss ich nochmal nachfragen, weil ich das nicht so ganz verstehe. Und zwar, die Russen haben doch aber selbst viel Erdöl, Erdgas, was sie ganz gerne exportieren wollen. Da wäre doch Venezuela eigentlich der Konkurrent.
Ja, das kann man sagen, aber es gibt langjährige Beziehungen zwischen Russland und Venezuela seit Hugo Chavez. Das ist erhöht worden, diese Verbundenheit. Russland ist mit Embargos belegt worden, konnte also sein eigenes Erdöl nicht verkaufen und hat natürlich dann Geschäfte gemacht mit Venezuela und versucht, Handelsgeschäfte zu machen. Beide Länder sind mit Embargos belegt und die haben sich zusammengetan, um gemeinsam zu arbeiten. Und Russland ist vielleicht ein Land, das vom Erdölhandel abhängig ist. Und wenn sie ihr eigenes Erdöl nicht verkaufen können, dann wollen sie vielleicht das Erdöl von Venezuela verkaufen, nicht? Also vielleicht kann man sich das so vorstellen.
Man hat natürlich das Embargo ja auch umgangen und da hat Ihnen auch das Embargo des russischen Erdöls weitergeholfen. Denn wie es in meinen Recherchen auftauchte, wurde auch in Deutschland, auch zur Zeit des Embargos, Erdöl in bestimmten Raffinerien aus Venezuela verarbeitet.
Ja, das würde mich nicht wundern. Also seit dem Ukraine-Russland-Krieg war für mich ganz klar, dass ab dem Moment, wo Russland mit Sanktionen oder mit einem Embargo belegt worden ist und Europa sozusagen die Zulieferung von Erdgas und Erdöl aus Russland gestoppt hat oder gebremst hat, mussten andere Länder dieses Vakuum füllen. Und zu diesen anderen Ländern musste Venezuela gehören, denn so viele gibt es da nicht. Und genauso kam es auch. Seit 2022 ist die Erdölproduktion von Venezuela von ca. 250.000 Barrel am Tag, hat sich das ungefähr verdreifacht, fast vervierfacht. Nein, nicht vervierfacht, aber ich würde sagen, die Produktion von Venezuela ist heutzutage bei 800.000 Barrel am Tag. Sie war mal bei 3,5 Millionen Barrel am Tag vor 12 Jahren, aber war vor Start des Ukraine-Russland-Krieges bei ca. 250.000 Barrel.
Das ist deutlich.
nachdem wir diesen großen Gang durch die Politik und Wirtschaft von Venezuela gegangen sind, nochmal zurück zu Ihren Firmen. Sie sind ja zum einen für das Gesundheitswesen und dann auch für das Bildungswesen insofern tätig geworden, dass Sie da Waren verkauft haben. Wie haben Sie, als dieser Niedergang da war, man spricht ja von einer Bildungskatastrophe, von einer Katastrophe des Gesundheitswesens, hatten Sie dann nicht manchmal das Gefühl, das lohnt sich hier nicht mehr mit meinen Firmen zu arbeiten?
Absolut nicht. Aber ich bin da ja nicht aus Idealismus oder aus Nostalgie, sondern weil wir seit Jahrzehnten Strukturen aufgebaut haben, Verantwortung tragen und gelernt haben, unter schwierigen Bedingungen realistisch zu wirtschaften. Nicht? Also wir gucken uns diesen Markt an und überlegen uns, was ist möglich und was ist nicht möglich. Der Schulmarkt per se hat nun besonders gelitten in den letzten Jahren. Und zwar nicht nur wegen der allgemeinen Wirtschaftskrise, die sich 2016, 17, 18 durch diese Hyperinflation, Sie erwähnten 1 Million% Inflation und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja per se schon krass, was da passiert ist in den Jahren. Nein, dann kam auch noch die Covid-Situation dazu. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Unternehmen haben, das zum großen Teil von Schulartikeln, von dem Handel von Schulartikeln abhängig ist und dann im September, Oktober 2020 vor die Situation gestellt werden, dass die Schulen gar nicht erst mehr aufmachen werden, dann wird ihnen der Teppich unter den Boden weggerissen und dann stehen sie erstmal im freien Fall. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist gar nicht so einfach. Insofern, als Unternehmer in Venezuela zu überleben, das war in den letzten 10 Jahren alles andere als einfach und wir mussten maximal kreativ sein, um das zu schaffen.
Können Sie ein Beispiel erzählen?
Als wir im Oktober 2020 vor dieser Situation standen, dass wir keine Schulartikel mehr verkaufen können, weil die Schulen zu sind und niemand Buntstifte oder Scheren oder Taschenrechner braucht, da mussten wir über einen Plan B nachdenken. Und wir haben uns zusammengesetzt mit unserem Team, ich sag mal, das sind unsere 6, 7 wichtigsten Mitarbeiter, und wir haben Brainstorming gemacht. Und wir haben überlegt, mit was wir handeln können. Wollen wir jetzt mit Reifen handeln? Wollen wir mit Stromgeneratoren handeln? Wollen wir mit Lebensmitteln, mit irgendwas handeln? Und da haben wir uns entschieden, in 2 Branchen zu investieren. Nämlich zum einen in den Bereich Lebensmittel, weil wir gesagt haben, Lebensmittel braucht man immer. Das ist auch die Basis der Pyramide. Wenn man die Maslow-Pyramide sich anguckt und die Bedürfnisse der Menschen analysiert, dann haben sie ganz unten, haben sie Lebensmittel, sie haben Sicherheit, sie haben Gesundheit und sie haben Bildung. So, und wir haben uns genau da angesiedelt und uns überlegt, wie können wir unser Unternehmen auf breitere Füße stellen. Und heute, 6 Jahre später, sind wir mit 3 Säulen in diesem Land präsent, nämlich zum einen im Bereich Bildung durch den Import und die Produktion von Schulprodukten, zum zweiten im Bereich Lebensmittel, wo wir Strukturen aufgebaut haben, Lager aufgebaut haben und Vertriebsnetze aufgebaut haben, um Lebensmittel verkaufen zu können. Und zum dritten der ganze Medizinprodukte-Sektor, wo wir relativ viele deutsche und europäische Unternehmen in Venezuela vertreten, mit dem Ziel, diese Produkte an Krankenhäuser und Ärzte zu verkaufen. Also wir sind breiter aufgestellt, wir sind nicht mehr monothematisch unterwegs. Das ist jetzt ganz schön schwer, uns wegzupusten. Da muss ganz schön was passieren.
Wie schafft man es, mit Lebensmittel, ich sag jetzt mal salopp Handel, zu überleben? Ist es richtig, dass Menschen essen und trinken müssen, aber auch in einem Land, wo eine so große Armut herrscht?
Ja, das ist sicherlich schwierig, aber die Leute müssen was essen. Es geht nicht anders. Und sie müssen auch irgendwo schlafen und sie werden überleben. Das geht nicht anders. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 15 Jahren 7 oder 8 Millionen Menschen haben dieses Land verlassen. Das ist die größte Völkerwanderung, die es seit Jahren gegeben hat. Ich glaube, diese ist größer als das, was in Syrien passiert ist. Jetzt sind 7 Millionen Venezolaner außerhalb von Venezuela, die sind in Kolumbien, die sind in Chile, die sind in Peru, die sind in Panama, die sind in Spanien, die sind in den USA, überall sind die. Und diese Personen schicken Geld nach Venezuela an ihre Angehörigen, damit diese überleben. Zum Beispiel, das ist echt ein Wirtschaftssektor, der relevant ist. Das sind viele Milliarden Dollar, die da geflossen sind. Die Leute müssen Reis, sie müssen Bananen, sie müssen Maismehl, sie müssen Lebensmittel haben. Die Regierung vergibt Lebensmittel an die ganz arme Bevölkerung. Das sind sogenannte Klappbeutel. Für was Klapp steht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber das sind Lebensmittelpakete, die an die arme Bevölkerung verteilt wird. Die müssen natürlich Parteimitglied sein, damit sie diese Beutel bekommen. Nicht, es geht nicht anders. Ein Land kann ja nicht pleite gehen. Es gibt ja nicht so etwas wie Insolvenz eines Landes und dann macht man es zu. Das geht so nicht. Die Leute müssen weitermachen und sie müssen sich Geld leihen. Irgendwie müssen sie überleben. Und deshalb sind Lebensmittel immer ein guter Sektor.
Wenn man sich Lateinamerika, wenn man sich Südamerika anschaut, hat man ja den Eindruck, dass Veränderungen stattfinden. In Argentinien ist Milei an die Macht gekommen. In Chile hat jetzt ein konservativer Kandidat die Präsidentschaftswahlen gewonnen. In Venezuela ist durch amerikanische Intervention eine Veränderung eingetreten. Es sieht so aus, als ob die Zeit der linken Diktaturen in Südamerika sich dem Ende zuneigt. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass der Großteil der Venezolaner in den letzten 5 Jahren eine politische Meinung, ich sag mal, verdrängt hat. Die hatten gar keine Zeit dafür, sich darüber Gedanken zu machen, ob wir nun mehr rechts oder mehr links sein müssen oder irgendetwas. Die sind vereint worden von einem ganz anderen Gedanken, wie ich vorhin erzählte, nämlich diese Regierung loszuwerden. Dass verschiedene Länder in Lateinamerika jetzt, ich sag mal, eine konservative Ausrichtung haben, ich glaube nicht, dass das in Venezuela von Einfluss war, jetzt für das, was auch Herr Trump gemacht hat und so weiter, glaube ich nicht. Man muss jedes Land individuell beobachten, jedes Land hat seine eigene Geschichte. Sicherlich gibt es Beeinflussung zwischen dem, was in dem einen Land passiert, und dann beobachtet man das und dann will man das vielleicht auch. Aber ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man jedes Land in seiner eigenen Geschichte mit seinen eigenen Strukturen individuell beobachtet, um dann zu überlegen, welches das richtige System ist für ein so ein Land, nicht? Geklaut wird überall, Korruption ist überall da, die Strukturen sind überall mehr oder weniger ähnlich, aber auch Venezuela ist ein Sonderfall, fest in einer einzigen Hand, mit einem total autoritären Regime, mit keiner Pressefreiheit, mit sehr vielen politischen Flüchtlingen und Häftlingen, mit teilweise unfassbarer Brutalität, die da vorgegangen sind, mit ganz vielen Toten. Ich würde sagen, man muss jedes Land einzeln betrachten und kann das nicht kollektiv zusammenfassen.
Was lieben Sie an Venezuela?
Venezuela ist erstmal meine Heimat. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Ich kenne die Menschen. Ich liebe diese Menschen, ihren Humor, ihre Lebensfreude, ihr Lachen, ihre Herzlichkeit. Ihre Art und Weise, miteinander und auch als Team umzugehen, das ist eine ganz großartige Qualität, Mensch, die wir da in Venezuela haben, auf die ich sehr stolz bin und wo ich mich gerne mit ihnen bewege. Das ist das eine. Zum anderen ist es ein schönes Land. Es ist ein Land mit einem unfassbar schönen Strand, mit einer tollen Landschaft, mit unglaublich vieler Fauna und Flora. Und es ist einfach wunderschön. Es gibt keinen Strand, der schöner ist als die Strände von Venezuela. Und zum anderen ist es einfach ein Land, in dem man gute Geschäfte machen kann. Und ich rede jetzt nicht von Geschäften, die zweifelhaft sind oder die korrupt sind oder sowas, sondern ganz normal, wenn man seinen Job gut macht und wenn man sich gut vorbereitet und wenn man sich professionelle Hilfe sucht mit guten Mitarbeitern und diese gut behandelt und im Team als Familie arbeitet, dann ist das einfach für mich ein Land der Opportunitäten und der Chancen. Und ich wünsche mir, dass das auch so weitergeht.
Lieber Herr Schmitz, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich denke, Sie haben uns doch die Vielfalt von Venezuela gezeigt und uns geholfen zu verstehen, dass es nicht einfach nur ein Diskussionspunkt von Völkerrecht ist, wie es jetzt stattfindet. Darf man das nicht und so weiter und so fort, sondern dass es hier um Leben, um das Leben von vielen Menschen auch geht, um ihren Lebensstandard, auch über Glück und Nicht-Glück. Also insofern herzlichen Dank für diese Innenansichten von Venezuela und ich drücke Ihnen die Daumen dafür, dass Ihre Geschäfte, Ihre Firmen gut weiterlaufen und den Menschen vor Ort auch helfen werden. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Herr May.
Thank you.